Im Dezember dreht sich das Freitagsinfo-Lager um das Thema Repression. In der ersten Sendung stellen wir verschiedene Verhörstrategien der Polizei vor. In den weiteren Sendungen geht es um die Banküberfälle in Aachen, die damit verbundenen Verhaftungen der AnarchistInnen und eine generelle Kritik an Eigentum, um Repression gegen Frauen, Stern, um die beiden Anarchisten Sacco und Vanzetti, die 1921 in den USA zum Tode verurteilt worden sind, und um die aktuelle Repression in Basel und der restlichen Schweiz.
Ein menschliches Wesen während Monaten und Jahren auf ein paar wenigen Quadratmetern einsperren, es kontrollieren, beobachten, erniedrigen und seiner Sinneserfahrungen berauben. Das Gefängnis ist unbestreitbar eine Form von Folter. Und doch, trotz der Abscheulichkeit der Folter, kann die Gesellschaft nicht ohne das Gefängnis. Um es besser auszudrücken, das Gefängnis ist nicht einfach eine Ausdünstung des Staates, die darauf abzielt, abweichende, nicht konforme, überflüssige oder unerwünschte Menschen zu unterdrücken oder zu isolieren. Es ist im Gegenteil ein organischer Bestandteil der Gesellschaft. Wir können sagen, dass das Gefängnis keine Erweiterung der Gesellschaft ist, sondern die Gesellschaft eine Erweiterung des Gefängnisses. Anders gesagt, die ganze Gesellschaft ist ein Gefängnis, in welchem die Strafanstalten nur der offensichtlichste und brutalste Aspekt eines Systems darstellen, das uns alle zu Komplizen und Opfern, uns alle zu Eingeschlossenen macht.
Freiheit, die sogenannten VerbrecherInnen im Knast entzogen wird, ist in unserer kapitalistischen Gesellschaft sehr relativ. Freiheit wird nicht als Selbstbestimmung des eigenen Lebens ohne Zwänge und Fremdbestimmung definiert, sondern heißt im Kapitalismus immer, sich in den Kreislauf von Kapital, Arbeit und Konsum einzugliedern. Freiheit heißt, sich innerhalb eines von Gesetzen und gesellschaftlichen Normen vorgefertigten Rahmens seinen eigenen Platz zu suchen und im Konkurrenzkampf mit anderen Individuen möglichst viel Reichtum und Macht anzuhäufen. Freiheit im Kapitalismus heißt, sich zwischen Früh- und Spätschicht, zwischen McDonald's und Burger King, zwischen RTL und ProSieben, zwischen CDU und SPD, kurz gesagt, sich zwischen Scheiße und Scheiße zu entscheiden.
Der Knast ist nur die Zuspitzung von hierarchischen Strukturen, alltäglichen Zwängen und Regeln. Die Logik des Gefängnisses zeigt sich in allen Bereichen der Gesellschaft, von den Schulen bis zu den Altersheimen, von den Fabriken bis zu den Kasernen. Überall sind wir gezwungen, uns hierarchischen Strukturen einzuordnen und Autoritäten zu akzeptieren. Diese Gesellschaft ist selbst ein Knast. Wir alle sind Gefangene, egal ob hinter sichtbaren oder unsichtbaren Mauern, egal ob wir in einer Zelle oder in unserer gesellschaftlichen Funktion gefangen sind.
Die kapitalistische Gesellschaft, genauso wie jede andere Ordnung, die auf Zwängen, Ungleichheit und Herrschaft beruht, funktioniert nicht ohne Repression und Strafe. Der Mechanismus des Ein- und Ausschließens und das Prinzip von Belohnung und Strafe werden benötigt, um die herrschende Ordnung aufrechterhalten zu können. So kann Mensch nur eine privilegierte Stellung oder Reichtum erlangen, wenn die herrschende Ordnung nicht in Frage gestellt wird. Bei Regelverstößen wird Mensch durch die jeweilige institutionalisierte Disziplinarmacht bestraft und zur Anpassung gezwungen. Jedoch wird nicht nur bestraft, um die einzelnen Individuen zu maßregeln, sondern um alle anderen abzuschrecken und zu verhindern, dass die restlichen Menschen ihre Sehnsüchte, Träume und Bedürfnisse ausleben. So ist jede Bestrafung weniger der Versuch, Gerechtigkeit herzustellen, als die bestehenden Eigentums- und Herrschaftsverhältnisse vor allen Ausgebeuteten und Unterdrückten zu schützen.
Das Gegeneinander ausspielen konstruierter Gruppen von Unterdrückten ist seit jeher ein wichtiger Bestandteil jeder Herrschaft. Diese gesellschaftliche Normierung in normal und unnormal und das Ausschließen und Diskriminieren von anderen, wie zum Beispiel die Hetze gegen arbeitslose und illegalisierte MigrantInnen oder die Diskriminierung von transidenten Menschen, gehört genauso wie der Knast zur herrschenden Ordnung.
Nun zu unserem Hauptthema Repression. In der heutigen Sendung geht es speziell um Repression, Kneste und FLTIQ+. Die Girl Gang hat sich anlässlich des Dezember-Kaffees in der Kernstraße, welches immer am ersten Samstag des Monats ab 14 Uhr stattfindet, mit dem Thema Knast und FLTIQ+, also Frauen, Lesben, Trans, Intermenschen, Genderqueers Plus, beschäftigt. Hier einige Auszüge davon, um das Thema anzustoßen und eine breite Diskussion dazu zu lancieren.
Bevor wir mit den Texten beginnen, hören wir noch den Song «A nos histoires» von Casey oder Gazey, ich bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht. Das ist eine französische Rapperin, die ihren Texten von Armut und der Deklassierung der ImmigrantInnen in den Banlieues, von Polizeigewalt und von Rassismus spricht. À nos histoires.
Cette douce France entre mon passé, mon présent et ma souffrance. Être au fond du précipice ou en surface, mais en tout cas sur place et haï à outrance. Mes cicatrices sont pleines de stress, pleines de rengaines racistes qui m'oppressent. De bleu, de kiss, de peine et de chaînes épaisses pour les indigènes à l'origine de leur richesse. On nous agresse, donc on agresse. Ils ont battu des nègres, violé des négresses. Donc nos plaies sont grosses et mon crâne en dos. Angoisse et morale en baisse dans mon blocos. C'est le blocus sur nos vies en plus. On signale nos pédigrés dans nos cursus. Comment veux-tu que ma colère cesse quand le colon est cruel comme le SS? Tu peux me croire, y'a pas d'espoir.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas de victoire.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas d'espoir.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas de victoire.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
CMU et RMI dans mon roman. Gros nuages et orages dans mon climat. Barbelé, parabole au panorama. Des comas et des ulcères à l'estomac. Des gosses sous trauma et qu'on n'a pas promu. Et ces pays qu'on vient paumer au PMU. Et l'économie où le chômeur est un ennemi. Et les fins de mois crevés dans l'anonymat. Magasins fermés, pharmaciens armés. Parents autant alarmés que désarmés. Des regrets, des reproches et des remords. Et des taux d'antidépresseurs records. Des sorties de cure et puis ces coins obscurs où se procure la drogue dure pour une piqûre. C'est sans recours ni issue de secours, sans regard de compassion pour nos parcours.
Tu peux me croire, y'a pas d'espoir.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas de victoire.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas d'espoir.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas de victoire.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Rien à foutre de vivre pour tenir les poutres et voir à ma fenêtre malheur et mal-être. Ne connaître que ces remparts qui m'ont vu naître, m'ont vu grandir et puis me verront disparaître. Et c'est les nôtres qui sont au centre pour subir la peur ou la faim au ventre. Fléchir à chaque fois devant chef et maître et réfléchir à tout ça le soir quand ils rentrent. On nous maltraite de 20h à 20h30. Nos vies font les gros titres dans leurs chapitres. Les journalistes flippent et leur cœur palpite. S'inquiètent qu'on fasse sauter sous tes cockpits. Y'a pas d'espoir dans mon périmètre. Ma cote est nulle à leur applaudimètre. Tu peux me croire, faire l'étonner, sourire avec ironie. C'est le point de vue des damnés, des colonies.
Tu peux me croire, y'a pas d'espoir.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas de victoire.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas d'espoir.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas de victoire.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas d'espoir.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas de victoire.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas d'espoir.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas de victoire.
Y'a que la douleur à
cœur sous armure. Et chaque jour, les mêmes angoisses qui perdurent
dans nos histoires.
Putain.
Für diese Sendung lesen wir verschiedene Auszüge aus verschiedenen Texten oder Dingen, die wir online gefunden haben. Uns ist es wichtig zu sagen, dass sich nicht alle Texte unbedingt mit unserer anarchistischen Perspektive decken. Aber es gibt sehr, sehr wenig Informationen zum Thema Knast und FLTIQ. Und unsere Idee mit dieser Sendung ist, eine Diskussion dazu zu lancieren und daraus eigene Perspektiven zu entwickeln.
Nun zum Text. Menschen in Frauengefängnissen, einige statistische Daten. Von den 6.884 Inhaftierten in der Schweiz im Jahr 2015 waren nur 375 Frauen. Seit Jahren pendelt der Anteil an weiblich gelesenen Menschen in den Gefängnissen um die 5-6%. International sieht es ähnlich aus. In Deutschland beträgt der Frauen-Sternchen-Anteil 5,7%, in Frankreich gar nur 3,2%.
Der größte Risikofaktor für das Begehen einer Straftat ist, männliches Geschlecht zu sein,
sagt Noll, ein Strafvollzugsexperte. Ein Plakat, welches wir kürzlich in der Kernstraße gesehen haben, hat eine etwas andere Perspektive darauf.
Wir fragen nicht nach dem Recht, auf die Straße zu gehen. Wir nehmen uns die Straße. Wir fordern keine Werbung, die Frauensternchen nicht zu Objekten macht. Wir zerstören die Mechanismen und die Plakatwände. Wir appellieren nicht an die Männersternchen, mit sexueller Gewalt und Rape Culture aufzuhören. Wir drohen: Wenn du mich ungewollt berührst, werde ich dich verdammt nochmal töten. Wir kämpfen nicht für Frauensternchenräume, wir nehmen sie uns und du stehst besser nicht im Weg. Für einmal killen wir die Mechanismen, die uns als Frauensternchen scheinbar definieren, um. Unsere Leidenschaft und unsere Wut ist unsere eigene. Unsere Körper und unsere Ideen gehört uns. Unsere Gewalt gehört uns.
Nun weiter mit den statistischen Daten. Die verurteilten Frauen werden entweder in regulären Gefängnissen oder in Haftanstalten nur für Frauen untergebracht. In der Deutschschweiz steht allerdings nur ein einziges Frauengefängnis, die Anstalten Hindelbank. Hier stehen 107 Plätze für weibliche Inhaftierte zur Verfügung.
Transmenschen im Gefängnis. Ein weiterer Themenkomplex sind Trans- und Intersex-Menschen und Genderqueers in Gefängnissen. Es ist selbstredend, dass die Gefängnissysteme binär sind, im Sinne davon, dass nur Mann und Frau existieren, und es ist schlichtwegs unmöglich, aus dieser Einteilung auszubrechen. Trans- und Intersex-Menschen werden so verwahrt, wie es in ihren Papieren steht, auch wenn dies in keinster Art und Weise mit ihrer gelebten Identität zusammenhängt. Trans-, Inter- und Genderqueers sind während der Haft auch besonders von Gewalt betroffen, sowohl auf individueller als auch struktureller Ebene. Das Gefängnis führt die gewaltvolle gesellschaftliche Einteilung in vorgegebene Genderkategorien also logischerweise weiter.
Gewalt bzw. sexualisierte Gewalt. Männlich gelesene Menschen werden in erster Linie von MitinsassInnen vergewaltigt. Weiblich gelesene Menschen hingegen von Wärtern und Menschen, die über sie Macht ausüben, wie zum Beispiel PolizistInnen. In den USA sind Frauen Sternchen 7% der Menschen in Gefängnissen, aber 47% derer, die sexuelle Gewalt erlebt haben. Wie auch im Leben außerhalb der Gefängnisse ist das Thema sexuelle Gewalt im Gefängnis tabuisiert und wird oft verschwiegen. Frauensternchen erleben im Gefängnis oft retraumatisierende Situationen, wie zum Beispiel das regelmäßige Ausziehen und Durchsuchen, das Nacktsein vor männlich gelesenen Menschen, zum Beispiel beim Duschen, und selbstverständlich auch sexualisierte Gewalt, da sie den WärterInnen völlig ausgeliefert sind. Es ist schon schwer, sich in der Welt außerhalb der Gefängnismauern Gehör zu verschaffen nach sexualisierter Gewalt. Im Gefängnis ist dies fast unmöglich. Eine Randbemerkung: Wer im Internet nach Frauen und Gefängnis sucht, findet ziemlich schnell mal kommerzielle und heteronormative Pornoseiten. Ich bin wohl schon zu lange Feministin, als dass mich das wirklich erstaunt hätte. Es zeigt aber für mich, dass selbst wenn es um Gefängnisse geht, Frauen in erster Linie als Objekte, meist sexuelle Objekte wahrgenommen werden. Selbstredend habe ich keine Pornos zu Männern und Gefängnissen gefunden.
Weiter geht es mit einem Text, der heißt «Geschlecht und Kriminalität zur kriminologischen Diskussion der Frauenkriminalität». Der Text ist eher kompliziert, aber wir versuchen mit nachfolgendem Text einen Baustein für die Diskussion zu FLTIQ+ und Knast zu geben. Der Text basiert auf einer sehr wissenschaftlichen Wahrnehmung und denkt nicht außerhalb des Systems. Trotzdem enthält er wichtige Hinweise, wenn wir uns weiter mit dem Thema FLTIQ+ und Knast befassen wollen. Nun zum Text. Der Titel lautet «Geschlecht und Kriminalität – zur kriminologischen Diskussion der Frauenkriminalität». Auszüge gekürzt von Gabriele Schmölzer, gefunden auf genderforschung.de.
Sind Frauen deutlich weniger straffällig als Männer?
Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, spielen Frauen in der Kriminalität nur eine untergeordnete Rolle. Von den über 750.000 Verurteilten im früheren Bundesgebiet und Berlin, das im Jahre 1999, war nur jede sechste Person eine Frau. Kriminell auffällig werden bei Frauen wie bei Männern vor allem die Jüngeren. 26% der verurteilten Frauen waren 1999 jünger als 25 Jahre und 42% jünger als 30 Jahre. Ein bei Frauen häufiges Delikt ist der sogenannte einfache Diebstahl. 1999 mussten sich deswegen 30% der weiblichen Verurteilten vor Gericht verantworten. Deutlich unterschiedlich war demgegenüber der Frauenanteil bei schweren Deliktformen. Nur 8% der straffälligen Frauen wurden wegen Körperverletzungsdelikten und nur 7% wegen Raubdelikten verurteilt. Weil Frauen weniger und leichtere Straftaten begehen als Männer, werden Frauen nur relativ selten zu Gefängnisstrafen verurteilt. Bedeutsam ist auch, dass straffällige gewordene Frauen ein geringeres Rückfallrisiko und eine günstigere Sozialprognose als Männer aufweisen. Von den etwas über 60.000 Personen, die sich am 31. März 2000 im deutschen Strafvollzug befanden, waren nur 4% Frauen.
Juvenal parte, lieder Spreier, nunca más el voto. E acaba a se ajudar. Juvenal parti, li despraia, nunca mai se volta. Juvenal parti, li despraia, nunca mai se volta. Juvenal parti, li despraia, nunca mai se volta. Praia nunca mais se volta.
Im letzten Abschnitt, den wir gehört haben, ging es um einige statistische Daten zur Frauensternchenkriminalität. Hier kann Mensch zusammenfassend sagen, dass deutlich weniger Menschen in Frauengefängnissen sind als in Männergefängnissen und es sich bei Straftaten von weiblich gelesenen Menschen oft um leichtere Straftaten handelt. Nun geht es weiter im Text, die Geschichte der Erklärungsversuche zur Frauenkriminalität. In der Tat, die Gesetze sind in Rücksicht der Weiber fast noch inkonsequenter als eine törichte Liebe. So sehr sie auf einer Seite die bürgerlichen Rechte der Weiber beschränken, weil sie dieselben für schwach und unvermögend, ihr eigenes Beste wahrzunehmen, erklären, So schnell hört doch diese Schwäche auf, Schwäche zu sein, sobald von Verbrechen und Strafen die Rede ist. Beide Geschlechter werden mit einem und demselben Maße gemessen. Das war ein Zitat aus einem Buch über die bürgerliche Verbesserung der Weiber aus 1792. Gerade die angesprochene zivilrechtliche Differenzierung zwischen Mann und Frau, die man in der somatischen und psychischen Organisation begründet und gerechtfertigt sah, gab Anlass, eine ebensolche auch in kriminalrechtlicher Beziehung zu fordern. Ansonsten herrsche Inkonsequenz und Ungerechtigkeit. So konnten sich, durch den Aufschwung der Medizin bedingt, anthropologische Betrachtungen bis in den Bereich der Kriminalitätsforschung verbreiten. Der Aspekt, unter dem man Lombroso jedoch am häufigsten zitieren müsste, taucht in der Sekundärliteratur weitaus seltener auf. Als Vordenker einer Emanzipationsthese. Zitat: Ein Umstand, der immer häufiger viele sittlich normale Frauen zu Verbrecherinnen macht, ist in nur allzu hohem Maße die höhere Bildung, welche die Gesellschaft den Frauen zu erwerben gestattet, ohne ihnen jedoch in bizarrem Widerspruch nachher zu gestatten, dieselbe in freien Berufen oder Ämtern anzuwenden. Zitat Ende. Betrachtet man allerdings den zweiten Teil dieser Aussage, die Unmöglichkeit der Umsetzung erworbener Fertigkeiten im Berufsleben als kriminalitätsförderndes Element für Frauen, so kann man darin allerdings die Umkehrung der Emanzipationsthese sehen, die in der verstärkten Berufstätigkeit der Frau ein erweitertes Kriminalitätspotenzial sah. So hat wohl jede Zeit, in der die Emanzipation der Frau ein Thema war, ihre eigene, darauf beruhende These zur Veränderung der weiblichen Kriminalität entwickelt.
Aber auch die Prostitutionsthese, die in der weiblichen Prostitution ein Äquivalent der Frau für bestimmte Anteile männlicher Kriminalität sah und somit eigentlich eine Gleichverteilungsaussage beinhaltet, wurde vertreten. Um die Jahrhundertwende waren bereits Ansätze soziologischer Erklärungsmuster zu den Erscheinungsformen weiblicher Kriminalität zu verzeichnen. Ein Autor führte die Differenz in der männlichen und weiblichen Kriminalität auf soziale Umstände zurück. Dies ist umso mehr deshalb hervorzuheben, weil diese Zeit, wie noch viele weitere Jahrzehnte, von zahllosen Zuschreibungen zum sogenannten Wesen der Frau, einem biopsychologischen Gemisch zwischen Madonna und Hure, schwankend durchseucht war. Eine frühe Ausnahmeerscheinung stellen in mehrfacher Hinsicht die Erklärungsansätze von Pollack dar. Er ging vom Mask Character of Female Crime aus, der daraus resultierte, dass Frauen ihre Taten besser verschleiern könnten, dass es oftmals Delikte seien, die den Strafverfolgungsbehörden gar nicht zur Kenntnis gebracht würden und dass alle Institutionen im Falle eines Strafverfahrens Frauen milder behandelten als Männer. In Klammer: Ritterlichkeitsthese, Kavalierstheorie oder auch Theorie der selektiven Sanktionierung, Klammer zu. Dies wirkte sich insgesamt so aus, dass kriminelle Aktivitäten zwischen Männern und Frauen gleich verteilt seien. Die Unterrepräsentierung des weiblichen Geschlechtes entspreche nicht den Tatsachen. Das nennt man dann Gleichverteilungsthese. Auch wenn die Theorie Pollacks vielfach auf Widerspruch und Ablehnung stieß, so hatte er gerade deshalb die Diskussion um die Kriminalität der Frau für die nächsten Jahrzehnte bis zur Gegenwart mitbestimmt.
Yeah.
letzten Abschnitt wurden verschiedene Theorien aus dem letzten und vorletzten Jahrhundert erwähnt. Zum einen den kriminalitätsfördernden Aspekt von Bildung bei Frauen. Dann zweitens die Prostitution als Äquivalent für männlich konnotierte Kriminalität. Und schlussendlich noch eine Theorie, die sagt, Frauen-Sternchen werden juristisch milder behandelt, sind aber eigentlich gleich kriminell wie Männer-Sternchen.
Wir lesen weiter aus dem Text vor. Der nächste Übertitel lautet: Die Auseinandersetzung wird intensiver und kontroverser. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Kriminalität der Frau, aus welchem Blickwinkel und in Bezug auf welches Detailproblem auch immer, wurde Mitte der 70er Jahre in ein breiteres Licht der Öffentlichkeit gerückt. Aus diesem Zündstoff resultieren in der Zwischenzeit zahlreiche Forschungen und Publikationen. Vermeint man, biologische Erklärungsversuche als keineswegs mehr aktuell für Aspekte der Frauenkriminalität abtun zu können, so irrt man. So schildert Gregory zwei Strafrechtsfälle aus dem Jahre 1981 aus Großbritannien, in denen verminderte Zurechnungsfähigkeit der Täterinnen angenommen wurde, weil sie sich nach dem Gutachten von medizinischen Sachverständigen zum Tatzeitpunkt unter Einfluss des prämenstruellen Syndroms befunden hatten. Allerdings wurde auch die Meinung einer umgekehrten Kausalität vertreten. Oft löse erst die emotionale Belastung durch die Straftat die Menstruation aus.
All dies ist dann vertretbar, wenn Biologie nicht so verstanden wird, wie es all die vorurteilsbehafteten Erklärungsversuche zur Frauenkriminalität unter dem Schlagwort der Natur der Frau getan haben, sowie unter der unabdingbaren Prämisse eines Mehrfaktorenansatzes. Hält man sich vor Augen, dass psychologische wie auch manche sozialwissenschaftliche Erklärungsversuche eigentlich auf einen biologischen Ursprung zurückzuführen sind, so ist der Aspekt der Biologie kein Grundweg gänzlich abzulehnender. Anders war die Auffassung in der feministischen Diskussion schon in den 70er Jahren, als man zwischen Sex als nicht weiter interessierender, biologisch begründeter Geschlechtszugehörigkeit und Gender, einer kulturell festgeschriebenen Geschlechtsbinarität, zu unterscheiden begann. Aber selbst aus der Sicht der Erfinder dieser Differenzierung wird eine solche Einteilung heute als nicht mehr haltbar verworfen oder zumindest ihr Resultat als unbefriedigend angesehen. Die Begründung liegt in der Ablehnung der gerade vertretenen biologischen Prämisse, die selbst bereits als sexistisch definiert angesehen wird. Denn die Sex-Gender-Unterscheidung, Zitat, unterstellt das Vorhandensein der Geschlechter als natürlich biologisches Faktum und lässt außer Acht, die Zweigeschlechtlichkeit selbst als Produkt von Zuschreibungsprozessen zu erkennen. Zitat Ende. Wie die Erfahrungstatsache einer biologischen Geschlechterdifferenzierung hinweggeleugnet werden soll, erscheint mir jedoch nicht nachvollziehbar. Mehr noch, Zitat, dass den Frauen damit ein Bärendienst erwiesen wird, ist deutlich genug. Konfliktbewältigung durch Realitätsverleugnung hat sich auf die Dauer noch immer als dysfunktionell erwiesen. Wenn wir unsere Biologie verleugnen, so wird sie unser Schicksal bleiben. Wenn wir sie erforschen, ernst nehmen und reflektieren, so haben wir durchaus die Chance, uns von ihr zu emanzipieren.
Übertitel: Gibt es eine geschlechtsdifferenzierte Strafverfolgung? Hier wurde der Text für einen kurzen Moment sehr akademisch und sehr kompliziert. Nicht, dass er vorher auch schon nicht schon kompliziert und akademisch gewesen wäre. Und wir haben darum versucht, das Ganze etwas zusammenzufassen. Es ging in diesem Abschnitt um drei verschiedene Autoren, die geforscht haben zum Thema geschlechterdifferenzierte Strafverfolgung. Die eine Person, die hat dazu geforscht mit dem Resultat, dass es für eine Gruppierung von Täterinnen soziale Schwäche verortet wurde. Da ging es hauptsächlich darum, dass Frauen auch oft in sozial schwächeren Positionen sind und das dazu führt, dass ihre Art und Weise, wie sie kriminell werden, anders ist. Dann gibt es weitere Forschungen und eine These von Leder, Die These nennt sich «These der tendenziellen Gleichverteilung zwischen Männern- und Frauenkriminalität». Dieser Mensch hat dazu geforscht, dass Frauen und Männer eigentlich gleich kriminell sind. Dann Bröckling, ein weiterer Forscher, der stellte für die geringe Delinquenzbehandlung der Frauen die Theorie der doppelten Unterdrückung auf. Das bedeutet in diesem Text, dass Frauen sowohl unterdrückt werden, weil sie im Patriarchat leben, als auch vom Kapitalismus und dass sie auf eine besondere Art und Weise im Gegensatz zum Mann unterdrückt werden. Nun lesen wir weiter im Text. Seit geraumer Zeit wird unter anderem immer wieder auf die auch strafrechtliche Ungleichheit produzierenden legislativen Instanzen und oder auf geschlechtsdifferenzierte Strafverfolgung sowie Sanktionierung durch die Sicherheitsbehörden, Staatsanwaltschaften und Gerichte hingewiesen. Dies nennt sich dann Ritterlichkeitstheorie oder Frauenbonus. Oder es wird diese These widerlegt. So kam etwa Junger, eine Autorin, aufgrund ihrer Analyse des Mordmerkmals Heimtücke zu dem Ergebnis, dass im konkreten Kontext dieses Deliktmerkmals die Tendenz bestünde, Männer milder zu bestrafen. Nach einer Untersuchung erklärte sich das durchschnittlich geringere Strafmaß bei weiblichen Verurteilten im Bereich der Tötungsdelikte jedoch allein aus der Besonderheit der von ihnen begangenen Taten. Soweit Männer in vergleichbaren Situationen handeln, lassen sich auch für sie vergleichbar geringere Strafen nachweisen. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam bereits Steffen, eine Forscherin, die in ihrer sorgfältigen Auseinandersetzung mit diesem Themenkomplex allgemein darauf hingewiesen hat, dass festgestellte Unterschiede eher als Delikts, denn als geschlechtsspezifisch anzusehen seien. Die Frage nach Unterschieden zwischen der Kriminalität von Männern und der von Frauen ist bislang weitgehend ungeklärt. Es lässt sich keine neuartige, etwa der Gewalt zuneigende weibliche Kriminalität finden. Verstärkte Forschungsbemühungen erscheinen gleichwohl angezeigt. Dem ist nur beizupflichten. Auch wenn nach einer verurteilten Prognose für Nordrhein-Westfalen bis zum Jahre 2015 Kriminalität mehr noch als bisher eine Männerangelegenheit wird.
Nunca más, y nunca más, nunca más se vota, nunca más, nunca más, y nunca más, nunca más, y nunca más se vota.
Das war's von den Texten, die wir zum Thema gefunden haben. Zwischen den Textstellen habt ihr jeweils Ausschnitte aus dem Lied Juvenal von Pupkulis und Rebecca mit Diebau gehört.
Gut, das war jetzt relativ viel Text. Wir haben vorher schon viel diskutiert, was wir alles so dazu finden. Ja, wo wollen wir beginnen? Vielleicht gerade am Schluss. Wir hatten jetzt gerade gesprochen über diesen letzten Satz, dass es kein Anzeichen für eine neue Welle der weiblichen, einer weiblich konnotierten Kriminalität gibt.
Genau, und ich finde das ja etwas bedauerlich. Nicht, dass ich mir jetzt zwingendermaßen mehr Mord und Totschlag von Seiten von Frauen wünsche, aber ich glaube, es ist durchaus eine Tatsache und auch eine persönliche gelebte Erfahrung von mir, dass ich als weiblich sozialisierter Mensch oft große Schwierigkeiten habe, Gewalt oder auch Ärger oder Wut aus mir herauszuholen und auch wirklich danach zu handeln, und dass mich das in meiner politischen Arbeit, in meinen politischen Ideen, mir das manchmal schon ein bisschen im Weg steht. Und ich glaube auch, und das wurde nicht so oft im Text erwähnt, aber das eine der Gründe ist, warum weiblich gelesene Menschen sehr viel weniger, wie es der Staat sagen würde, kriminell in Anführungszeichen werden, auch mit dieser weiblichen Sozialisierung, die sehr sanft und sehr fest dazu anregt, ja, nicht sich fest zu wehren, keine Gewalt anzuwenden, immer nett und freundlich zu sein zu tun haben.
Ja, dazu ruft ja irgendwie dieser Anfangstext, den wir da in der Kernstraße gefunden haben, eigentlich auf, oder? Wo ich jetzt persönlich noch finde,
Dort wird erwähnt, also ich stimme dem eigentlich allem zu, es hat einfach diesen Satz, für einmal kehren wir die Mechanismen, die uns als Frauensternchen scheinbar definieren, um. Dort finde ich persönlich einfach...
Dieses unsere Gewalt gehört uns, das verstehe ich gut.
Einfach diese Formulierung von, dass wir die Mechanismen umkehren wollen, dem, das möchte ich nicht, weil ich möchte eigentlich den Mechanismus, der mich in meiner in eine Gender-Kategorie reindrückt und mir Gewalt antut, den möchte ich einfach zerstören. Ich möchte den nicht anderen Menschen genauso antun. Ich weiß nicht, ob der Text so gemeint ist, aber einfach, ja.
Das heißt, zusammenfassend könnten wir vielleicht sagen, dass wir in unserer Auseinandersetzung damit eher einen Aufruf dazu sehen, dass FLTIQ-Plus-Menschen lernen, sich auch die Gewalt anzueignen, um sich für ihre politischen Ideen einzusetzen und sich dabei nicht erwischen lassen, weil wir nicht an Gefängnisse glauben und es keine geben sollte und wir nicht darin auch nicht sein möchten.